Ich habe vor einiger Zeit einen Online-Artikel im Hamburger Abendblatt gelesen. Und in diesem Artikel ging es um den Mensch in Zahlen. Also für sowas kann ich mich ja begeistern, so Statistiken und ja, Zahlen über den Menschen. Da wurde bei einer Lebensdauer von 80 Jahren, wurde das mal hochgerechnet, wie viele Rollen Klopapier ein Mensch so verbraucht. 3651. Oder wie viel Kartoffeln er isst, nämlich ganze 5 Tonnen, also 5000 Kilogramm Kartoffeln. Bei uns gibt es heute, glaube ich, Kartoffeln, von daher legen wir da ein bisschen was obendrauf. Aber es wurde auch berechnet, wie viele Worte ein Mensch in seinem Leben spricht. Und das ist wirklich unfassbar, nämlich es sind fast eine halbe Milliarde Worte, um genau zu sein, 461.782.349 Worte im Durchschnitt bei einer Lebensspanne von 80 Jahren. Das sind ungefähr 16.000 Worte am Tag. Und in einer anderen Statistik habe ich gelesen, dass wir täglich 700 Mal sprechen, unseren Mund öffnen, um zu sprechen. Also das sind ziemlich viele Worte, die wir in unserer Lebenszeit sprechen. Es ist also kein Wunder, dass die Weisen in Israel sich diesem Thema zugewandt haben in dem Buch der Sprüche und etwas zu diesem Thema gesagt haben, zum Umgang mit unseren Worten. Und das soll heute das Thema unserer Predigt sein. Und in unserer Predigtserie durch dieses Buch der Sprüche gehen wir jetzt quasi so ein bisschen auf neues Terrain, weil jetzt kommen wir zu den Kapiteln, für die die Sprüche eigentlich bekannt sind, nämlich die Kapitel 10 bis 31, wo wir eine ganze Sammlung von mehreren hundert Weisheitssprüchen oder Sprichwörtern haben, die ohne eine erkennbare Ordnung, sage ich mal, uns da zugeworfen werden, aneinandergereiht sind, Sprichwort nach Sprichwort. Und ich habe mal mir die Arbeit gemacht, nicht nur alle Sprüche zu lesen, sondern sie auch thematisch mal zu sortieren. Und ich habe mehr als 70 Sprüche gezählt zu dem Thema Umgang mit unseren Worten oder, wie ich das genannt habe, die Kunst des weisen Sprechens, uns das zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, eines der größten, wenn nicht sogar das größte Einzelthema in dem Buch der Sprüche. Darum soll es also heute gehen, die Kunst, weise zu sprechen. Und auch diese 70 Sprüche kann man dann wieder etwas sortieren oder gliedern. Und ich habe mal 3 Unterkategorien gewählt, nach denen man das dann aufteilen kann. Und die erste Kategorie ist das Thema die Auswirkungen unserer Worte. Das ist das Erste, wozu das Buch der Sprüche etwas zu sagen hat, uns zu etwas anhält, um uns zu weisen Sprechern zu machen. Mach dir die Auswirkungen deines Redens bewusst. Da gibt es einige Verse zu. Mach dir die Auswirkungen deines Redens bewusst. Und um es einfach zu halten, die Sprüche unterscheiden da natürlich zwischen den negativen und den positiven Auswirkungen unserer Worte und zwischen den Auswirkungen auf andere und auf uns selbst. Und die Botschaft ist eigentlich relativ simpel. Wenn du als ein Tor sprichst, dann schadest du dir selbst und auch anderen. Aber wenn du weise sprichst, dann tust du dir selber damit gut und auch anderen. Und ich glaube, diese Kategorie dieser Sprüche, sie soll uns motivieren, sie soll uns so anreizen, uns Mühe zu geben, zu weisen Sprechern zu werden, wenn sie mit uns über die Folgen und die Auswirkungen unseres Redens spricht. Ich habe es deshalb Kunst genannt, weil Kunst von Können kommt und eine Kunst ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Ich weiß, dass wir alle eine bestimmte Persönlichkeit mitbringen, die uns entweder eher wortkarg sein lässt oder uns reden lässt wie ein Wasserfall. Aber wir alle können lernen, weise zu sprechen, die Worte, die wir gebrauchen, weise auszusprechen. Also schauen wir uns erstmal diese Auswirkungen unseres Redens auf andere an. Ein ganz bekannter Vers ist Sprüche 12, Vers 18. Und da werden die Auswirkungen gegenübergestellt. Es gibt Menschen, deren Geschwätz wie Schwertstiche durchbohrt, aber die Zunge der Weisen schafft Heilung. Unsere Zunge, und das haben wir auch in dieser Lesung gehört, ist wie ein messerscharfes Werkzeug. Wir können damit wie mit einem Dolch andere Menschen verletzen, ihnen emotionalen Schaden zufügen. Oder wir können wie mit einem Skalpell als Chirurg Heilung bringen. Hier wird aber noch etwas gegenübergestellt in diesem Vers, nämlich die unbedachte Rede mit der absichtsvollen Rede. Natürlich kann man auch mit voller Absicht jemandem schaden durch das, was man sagt. Und man kann ihn mit Absicht verletzen. Aber hier geht es um das Geschwätz von bestimmten Menschen. Und das meine ich, Worte, die unüberlegt ausgesprochen werden und unbedacht ausgesprochen werden. Und das Gegenteil davon ist absichtsvolle Rede, durch die Heilung geschaffen wird. Heilung zu schaffen ist ja in der Medizin kein Unfall, so dass man irgendwie da irgendwas macht, sondern in einer Operation oder mit einer Medikation, da muss man wirklich wissen, was man tut. Man muss eine Diagnose stellen, man muss einen Plan, einen Behandlungsplan aufstellen und dann auch das richtige Heilmittel wählen. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man ein guter Arzt sein. Und die Sprüche sagen, dasselbe können wir mit unseren Worten tun. Dieselbe Macht haben wir mit unseren Worten. Oder sogar anders ausgedrückt, in Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Deshalb sind sie auch, wie es in 16, 24 heißt, freundliche Worte sind wie Honigseim. Sie sind süß für die Seele und heilsam für den Leib. Oder etwas Ähnliches hören wir in 12, 25. Kummer im Herzen drückt einen Menschen nieder, aber ein freundliches Wort heitert ihn auf. Das kannst du mit deinen Worten machen. Ist das nicht genial? Durch deine Worte kannst du wirklich ein Segen für andere Menschen sein. Du kannst sie aufheitern, du kannst sie ermutigen, du kannst sie heilen, du kannst ihnen neuen Lebensmut geben, du kannst ihnen Erkenntnis vermitteln, du kannst ihnen den Weg zum ewigen Leben zeigen. All das können wir durch unsere Worte tun. Mich motiviert das total, diese Kunst des weisen Redens mehr und mehr zu erlernen und darin zu wachsen, weise zu sprechen. Aber unsere Worte haben nicht nur Auswirkungen auf unsere Nächsten, sondern auch auf uns selbst. Auch darum geht es in den Sprüchen. Zum Beispiel 18,20. Jeder bekommt die Frucht seines Mundes sattsam zu schmecken. Den Ertrag seiner Lippen muss er auskosten. Oder dem Toren bringt sein Mund Verderben und seine Lippen werden zum Fallstrick für sein Leben. Andererseits wird der Wert einer verständigen Zunge immer wieder hervorgehoben und betont. Zum Beispiel in 28,23, wer einen anderen zurechtweist, wird schließlich mehr Dank ernten, als wer mit einer glatten Zunge schmeichelt. Oder im Munde des Narren ist eine Rute für seinen Hochmut, aber dem Weisen dienen seine Lippen zum Schutz. Sie beschützen uns, wenn wir weise Worte sagen. Wahrhaftige Lippen gefallen dem König wohl und wer aufrichtig redet, den liebt er. Es gibt Gold und viele Perlen. Der kostbarste Schmuck ist ein verständiges Wort. Das heißt, wer seine Zunge so einsetzt, dass es dem anderen nützt, auch wenn Zurechtweisung unangenehm ist in diesem Moment, dem werden seine Mitmenschen, heißt es hier, auf lange Sicht danken. Sie werden ihm dankbar sein. Oder wer weise spricht, der bewahrt sich selber vor Schaden. Wir alle wissen, dass man sich regelrecht um Kopf und Kragen reden kann. Das heißt, sich durch unvorsichtiges und unüberlegtes Reden sich selber schaden kann und sich selber sogar in Gefahr bringen kann. Wer hingegen mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit spricht, der kann selbst bei hochgestellten Personen wie einem König angesehen und geliebt werden. In Summe, die Kunst, weise zu reden, ist wertvoller als Gold und Perlen. Also diese Überlegungen, das weise Sprechen zu anderen und sogar uns selbst, dass es das nützt, das soll uns anspornen, diese Kunst zu erlernen. Kommen wir aber jetzt zu dem zweiten Teil, denn die Sprüche sind ja bekannt dafür, dass sie sehr lebensnah, sehr praktisch, sehr konkret sind. Und uns wird hier gezeigt, was macht eigentlich Törichte und weise Rede aus. Wie sieht das konkret aus? Und die Sprüche halten uns wirklich einen Spiegel vor Augen und sie zwingen uns dazu, unsere eigene Rede, unsere eigenen Worte auf den Prüfstand zu stellen und da, wo nötig, Korrekturen vorzunehmen. Die zweite größere Lektion in diesen Sprüchen zu dem Umgang mit Worten ist, lerne weise zu sprechen. Und was denkt ihr, ist denn der häufigste Ratschlag zum weisen Umgang mit unseren Worten in den Sprüchen? Was würdet ihr denken? Es ist eigentlich etwas Unerwartetes, denn der weiseste oder der häufigste Ratschlag ist, gar nicht zu sprechen, halt den Mund, wenn man so will, oder etwas diplomatischer ausgedrückt, sei sparsam mit deinen Worten. Der häufigste Ratschlag in den Sprüchen zum Thema Sprechen ist, nicht zu sprechen. Zum Beispiel 21, 23, wer den Mund hält, hält sich Probleme vom Hals. Und ich lese jetzt mal alle vor, weil das wirklich viele sind oder uns das deutlich machen sind. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Verfehlung nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, handelt klug. Der Tor macht seinem ganzen Unmut Luft, der Weise aber hält ihn beschwichtigend zurück. Das ist übrigens in Zeiten von Social Media ganz aktuell, wo viele in der vermeintlichen Anonymität des Internets einfach ihren Unmut Luft lassen, aber die Sprüche warnen uns davor, das nicht zu tun. Oder wer über andere lästert, hat keinen Verstand, doch ein Verständiger hält seinen Mund. Selbst ein Tor kann, wenn er schweigt, als weise gelten und wenn er seine Lippen verschließt, als einsichtsvoll. Das Herz des Gerechten überlegt, um eine Antwort zu geben, aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheiten hervor. Wer Einsicht hat, spart sich die Worte. Wer sich beherrschen kann, zeigt seinen Verstand. Siehst du einen, der hastig und gedankenlos spricht, für einen Dummkopf ist mehr Hoffnung als für ihn. Ein Fallstrick ist es für den Menschen, unbesonnen auszusprechen, geweiht und erst nach dem Geloben zu überlegen. Dieser Weisheitsklassiker, dass wir langsam sein oder sollen oder sparsam sein sollen mit unseren Worten, der hat es auch ins Neue Testament geschafft bei Jakobus. Er sagt uns allen, sei schnell zum Hören, sei langsam zum Reden, sei langsam zum Zorn. Und hier ist ein wichtiger Hinweis, wenn wir die Sprüche in unserem Leben anwenden wollen. Wir können nicht Einspruch nehmen und ihn pauschal in jeder Situation unseres Lebens anwenden. Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, die Sprüche sagen, halt deinen Mund, dann hältst du dir die Probleme vom Hals und wir sagen, das mache ich jetzt immer. Ja, so einfach ist es nicht. Manchmal kriegen wir, wenn wir den Mund halten, sogar noch mehr Probleme in manchen Situationen. Also wer die Sprüche auf sein Leben anwenden soll, der braucht auch die Weisheit oder darin besteht eigentlich Weisheit, den richtigen Spruch für die passende Situation zu finden und zu sagen, wann muss ich denn mich an welches Sprichwort oder wann leitet mir welches Sprichwort den Weg? Denn sie sind nicht alle absolut in jeder Situation anwendbar. Also ich habe mir ein paar Situationen überlegt oder ein paar sind mir eingefallen, in denen es generell hilfreich sein kann, mit Worten sparsam zu sein. Ich glaube, eine Situation, in der wir alle dazu neigen, schnell und damit auch unüberlegt zu reden, ist, wenn wir persönlich angegriffen werden, wenn wir kritisiert werden, wenn uns ein Vorwurf gemacht wird. Wie schnell wollen wir uns dann selber verteidigen? Wir wollen selber ins Feld ziehen und dem anderen vielleicht sogar zurückschlagen, uns rechtfertigen. Und die Sprüche sagen, weise ist, wer in solchen Situationen sich zurückhalten kann. Und in diesem Fall sind Weisheit und Selbstbeherrschung die allerbesten Freunde. Eine andere Situation, wo dieser Ratschlag, glaube ich, greift, ist das Reden oder besser sogar das Gerede über andere. Und die Bibel nennt das Lästern. Und jeder, der schon mal gelästert hat, also wahrscheinlich wir alle, wissen, dass uns Lästern ein total gutes Gefühl gibt. Wir fühlen uns besser über uns selbst, wenn wir über andere schlecht reden. Darum lästern wir über andere, um uns gut zu fühlen. Wir streichen damit unsere eigenen Egos. Und die Sprüche sagen, in diesen Situationen ist es besser, den Mund zu halten. Das ist eine Kunst, die gelernt sein will. Das ist Weisheit, das ist Selbstbeherrschung. Wenn jemand ankommt und etwas sagt über eine andere Person, dann nicht mitzulästern oder das weiterzutragen. In den Lästerchor mit einzustimmen, das nennen die Sprüche Torheit, weil wir uns dadurch vor Gott versündigen. Eine dritte Situation, wo es besser ist, den Mund zu halten, ist, wenn wir keine Ahnung haben. Denn ein weiser Mensch weiß, was er nicht weiß. Er kennt seine Grenzen und er überschätzt sich nicht selbst. Und manchmal ist es besser, einfach zu denken oder sogar zu sagen, du, davon habe ich keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, anstatt irgendetwas zu sagen, um damit dann seine Unwissenheit zu überdecken, was am Ende des Tages nichts anderes als Stolz ist. Und dann viertens, wir sollten mit unseren Gelübden, das sind Versprechen, die wir vor Gott ablegen oder gegenüber Gott ablegen und auch mit unseren Versprechen gegenüber anderen Menschen vorsichtig sein. Auch davor werden wir hier gewarnt, unüberlegt und vorschnell etwas zu versprechen. Dadurch können wir uns selbst in große Schwierigkeiten bringen und vor allem können wir andere frustrieren. Das ist, was Sprüche 25,14 sagt, wie Wolken und Wind, aber kein Regen. So ist jemand, der Versprechungen macht, sie aber nicht hält. Ich glaube, wir alle wurden schon mal so enttäuscht und das ist dieses Bild, es kommen Wolken, es kommen Regen, es kommen Wolken und Wind und du denkst, ah, jetzt kommt der Regen und nichts passiert. Und so ist es, wenn uns jemand etwas verspricht. Zum Beispiel, okay, ich helfe dir beim Umzug und dann wirst du sitzen gelassen. Also, wir sollten sparsam sein mit Versprechungen und Gelübden. Das ist das Erste. Sei sparsam mit deinen Worten. Aber weise Worte sind auch durch Wahrhaftigkeit gekennzeichnet. Und auch da möchte ich ein paar nennen. Zweitens, um weise zu sprechen, sei wahrhaftig mit deinen Worten. Tritt nicht als falscher Zeuge gegen einen anderen auf und richte keine Täuschung mit deinen Lippen an. Eine falsche Zunge hasst ihre Opfer und ein schmeichelnder Mund bringt einen zu Fall. Wer Hass in sich verbirgt, hat Lügenlippen und wer üble Nachrede verbreitet, ist ein Tor. Erwerb von Schätzen durch lügnerische Zunge ist wie ein verwehender Hauch, Schlingen des Todes. Wie einer, der sich wahnsinnig stellt und dabei Brandpfeile und todbringende Geschosse schleudert, so ist ein Mann, der einen anderen betrogen hat und dann sagt, ich habe ja nur gescherzt. Ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, breitet ein Netz vor dessen Füßen aus. Und besser ist ein offen ausgesprochener Tadel als eine Liebe, welche verschleiert. Sei wahrhaftig mit deinen Worten. Dann sei demütig mit deinen Worten. Wenn jemand Antwort gibt, ehe er recht gehört hat, so gilt ihm das als Unverstand und Schande. Es erfordert Demut, erstmal genau zuzuhören und dann zu antworten. Oder 25,2, ein anderer rühme dich, aber nicht dein eigener Mund, ein Fremder, aber nicht deine eigenen Lippen. Wir würden das so übersetzen, Eigenlob stinkt oder Selbstlob stinkt. Wir sollen demütig mit unseren Worten sein. Und dann, auch ganz wichtig, sei sanftmütig mit deinen Worten. Durch leidenschaftslose Ruhe wird der Fürst gewonnen und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Sanftheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit an ihr schlägt dem Herzen Wunden. Eine sanfte Antwort beschwichtigt den Grimm, aber ein kränkendes Wort ruft Zorn hervor. Und dann ein Vers, der oft als Widerspruch gesehen wird, gibt dem Dummkopf keine Antwort, die seiner Dummheit entspricht, oder antworte dem Tore nicht nach seiner Torheit. Sonst wirst du ihm gleich. Und dann direkt im nächsten Vers, gib dem Dummkopf eine Antwort, die seine Dummheit verdient, sonst hält er sich für klug. Also da geht es auch um Sanftmut, denn jemand hat erklärt, dieser scheinbare Widerspruch, der hier durch diese zwei Verse entsteht, wird aufgelöst durch die unterschiedlichen Begründungen, die gegeben werden. Es ist unpassend, dem Toren in der gleichen Weise zu antworten, wie er spricht, das heißt ungestüm und rachsüchtig, hart oder falsch, weil man so selber zum Toren wird. Und dennoch entlarven und widerlegen die Weisen die Dummheit oder die Torheit der Toren, indem sie inhaltlich das korrigieren und etwas Richtiges erwidern. Man muss den Inhalt dessen, was der Tor sagt, widerlegen, aber niemals im Stil eines Toren. Das heißt, auch hier geht es um Sanftmut, dass wir mit Sanftmut jemand anderes zurechtweisen. Also das sind so ein paar Aspekte des weisen Sprechens und sie laden uns, denke ich, ein, uns selber zu reflektieren. Und sie geben uns Stoff dazu nachzudenken, wo stehe ich eigentlich bei diesen verschiedenen Punkten? Sparsamkeit mit Worten, Demut, Sanftmut, Wahrhaftigkeit. Wir können uns fragen, bin ich sparsam mit meinen Worten? Rede ich so, dass es anderen dient oder stelle ich mich selbst in den Mittelpunkt? Bin ich ein guter Zuhörer und interessiere ich mich für andere? Kann ich mich zurückhalten, wo das, was ich sagen will, nicht passend ist? Oder bin ich wahrhaftig mit meinen Worten? Sage ich die Wahrheit? Oder spreche ich so, um anderen zu schmeicheln? Lästere ich über andere, um mich gut zu fühlen? Und hier ist ein guter Test. Würde ich das, was ich jetzt dieser anderen Person gesagt habe, würde ich das auch öffentlich sagen? Würde ich das auch sagen, wenn die andere Person das hören kann, was ich über sie sage? Und wenn ich das nicht tun würde, weil ich sage, oh, da würde ich mich ja schämen, wenn die andere Person das hört, dann können wir ziemlich sicher sein, dass das Lästerworte sind. Oder andersrum, würde ich das, was ich zu dieser Person sage, wenn ich jetzt jemand anderem ein Kompliment mache zum Beispiel, würde ich es auch sagen, wenn diese Person es nicht hört? Also halte ich das für wahr, unabhängig davon, ob es diese Person hört? Oder sage ich es nur, um sie irgendwie zu beeindrucken, um sie ein Kompliment zu machen, um sie ja vielleicht auf meine Seite zu ziehen oder ähnliches? Dann wissen wir, handelt es sich wahrscheinlich um Schmeichelworte, wo wir den anderen einfach gefallen wollen durch das, was wir ihm sagen. Dann drittens, reflektieren meine Worte Demut oder benutze ich meine Worte, um mir Ehre zuzuschreiben? Habe ich genug Demut, um mich zurückzustellen und zuzuhören und vor allem zu versuchen, andere zu verstehen, das zu verstehen, was er meint und nicht direkt loszureden? Und ich denke, das würde besonders in der ehelichen Kommunikation helfen, wenn wir versuchen, demütig zu sein, zuzuhören, wirklich zu verstehen, was der andere meint. Das würde bestimmt helfen. Und dann zuletzt bin ich sanftmütig mit meinen Worten. Versuche ich, durch das, was ich sage, zu beschwichtigen oder hitze ich die Situation oder die Stimmung noch zusätzlich auf? Und ich musste so ein bisschen an das denken, was gerade auf der anderen Seite des Atlantiks passiert und wo man sieht, was passiert, wenn diese einfachen biblischen Weisheiten missachtet werden. Und ich denke, es sollte uns schockieren und befremden, mit wie viel Hass und Missgunst und Verachtung in Amerika gerade der Wahlkampf geführt wird. Das ist nur ein Beispiel. Und die Bibel sagt uns, wir als Christen sollten uns nicht auf dieses Niveau herablassen. Soweit ich weiß, ist keiner von uns politischer Mandatsträger. Wir sind keine Politiker. Aber trotzdem bewegen wir uns im öffentlichen, gesellschaftlichen Raum. Wir äußern uns. Und wir können das auch so tun, dass wir Öl ins Feuer kippen, dass wir die Stimmung anheizen, dass wir Brandstifter sind. Aber die Bibel sagt uns, die Sprüche sagen uns, wir sollen diejenigen sein, die durch Sanftmut einen Konflikt deeskalieren und nicht noch zusätzlich pushen. Also wir können uns versuchen, selbst zu reflektieren anhand dieser Sprüche, aber wir können uns auch von anderen Feedback einholen. Das ist manchmal sogar noch hilfreicher, wenn wir jemand anderes fragen, hey, wie schätzt du mich denn eigentlich in diesen Punkten ein? Und auch dafür oder dazu werden wir auch in den Sprüchen ermutigt. Da heißt es nämlich in Sprüche 27, 5 und 6, besser ist ein offen ausgesprochener Tadel als eine Liebe, welche verschleiert. Und dann im nächsten Vers, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es wehtut, kritisiert zu werden, aber die konstruktive Korrektur eines Freundes, sagen die Sprüche, ist ein guter Schmerz. Es ist viel mehr wert als diese scheinbare Liebe von jemandem, der dir immer nur sagt, wie toll du bist und dass du keine Fehler machst. Und das ist eine Liebe, die verschleiert. Und in der Regel ist es so, dass wir die Kritik von einem Freund, von jemandem, von dem wir wissen, dass er uns wirklich wohlgesonnen ist, gut annehmen können. Wir können uns Feedback einholen, aber ich denke, wir haben auch innerhalb der Gemeinde als geistliche Familie eine natürliche Verantwortung, uns einander zu helfen und bei Verfehlungen nicht ein Auge zuzudrücken, sondern dem anderen mit wahrhaftiger und demütiger und sanftmütiger Geschwisterliebe zu helfen und zu begegnen und ihn anzusprechen, wenn uns etwas auffällt, wo wir sagen, hey, das ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Und da gibt es auch noch einen ganz praktischen Ratschlag aus Sprüche 25. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen ist ein rechtes Wort zur richtigen Zeit. Vor ein paar Tagen hat mir ein Freund von mir erzählt, der ist auch Pastor, dass er kurz bevor er in Urlaub gefahren ist, er völlig unerwartet von einem Gemeindemitglied angesprochen wurde und eine Kritik bekommen hat. Und er hat dann nur gesagt, das war total unnötig, das direkt vor dem Urlaub zu machen. Das hätte auch noch Zeit gehabt, bis im November zu warten. Also da sehen wir, dass es wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt auszuwählen, um jemandem anderes etwas zu sagen. Und dann auch ein Vers weiter. Wie ein goldener Ring, wie feinster Schmuck, so ist ein weiser Mahner, also jemand, der einen ermahnt, für ein offenes Ohr. So ist ein weiser Mahner für ein offenes Ohr. Also wer sich etwas sagen lässt, das ist wie ein goldener Ring, wie feiner Schmuck. Es ist etwas Wunderschönes und auch das wird immer wieder hervorgehoben, diese Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen und sich etwas sagen zu lassen. Und mit diesem Hinweis zur gegenseitigen Ermahnung oder Ermunterung sind wir eigentlich schon bei dem dritten Unterpunkt, was diese Kunst des weisen Sprechens angeht, nämlich dass Sprechen ja per se immer ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also man kann ja nicht in Isolation von anderen Menschen sprechen, außer man führt Selbstgespräche, sondern ich spreche ja immer mit jemandem. Und ich muss sagen, ich selber war überrascht davon, wie viel die Sprüche nicht nur den Einzelnen, und das Individuum in den Blick nehmen, sondern wie viel es eigentlich auch um die Gemeinschaft an sich geht und wie die menschliche Gemeinschaft als Kollektiv in den Blick genommen wird. Und ich finde es total wichtig für uns, dass wir uns daran erinnern, dass die Bibel uns nicht nur als Individuen, als Einzelpersonen anspricht, sondern die Bibel uns immer auch als ein Kollektiv, als eine Gemeinschaft anspricht und in unserem Fall als Gemeinde, dass sie uns auch als Gemeinde etwas zu sagen hat. Und das, was die Sprüche uns sagen zu diesem Thema, ist: beschütze dich und deine Gemeinschaft vor unweisen Worten. Und ich will es so sagen, als Gemeinde dürfen wir das nicht zulassen, dass es in unserer Mitte hasserfüllte Rede gibt und dass unweise Rede einfach toleriert wird. Wir dürfen unweisen Worten, unweisen Äußerungen keinen Nährboden in unserer Mitte geben, denn sonst breiten sie sich aus wie Unkraut. Und die Sprüche sprechen darüber, dass Streit und Unfrieden und Spaltungen unweigerlich folgen werden. Wir haben ganz viele oder mehrere Warnungen, sich nicht auf Menschen einzulassen, die andere durch ihre unweisen Worte schaden. Zum Beispiel 20 Vers 19: Geheimnisse verrät, wer als Verleumder umhergeht, darum lass dich nicht ein mit einem, der seine Lippen aufsperrt. Das heißt, wir sollen vorsichtig sein mit jemandem, der zu uns kommt und sagt: wusstest du schon, hast du schon gehört? Oder: mit seinen Lippen verstellt sich der Hassende, aber in seinem Inneren hegt er Trug. Wenn er freundliche Worte redet, so traue ihm nicht, denn 7 Gräuel hegt er in seinem Herzen. Oder 26 Vers 22 beschreibt die Gefahr auf folgende Weise: mit Verleumdungen ist es wie mit leckerem Essen. Man schluckt sie genüsslich hinunter und nimmt sie in sich hinauf. Und ich glaube, das meint, dass wir dazu neigen, Verleumdungen gerne zu hören, dass sie für uns ein Ohrenschmaus sind, dass wir eigentlich dazu neigen zu sagen: oh ja, das höre ich mir jetzt gerne an, wenn da schlecht über jemanden geredet wird. Aber dieser Spruch warnt uns, dass das etwas mit uns macht, dass uns das verändert, dass wir das in uns einnehmen und aufnehmen und uns das verändert und uns das prägt und Beziehungen dadurch beschadet, dass wir diese Person mit einem anderen Auge sehen. Und wir werden gewarnt vor streitsüchtigen Menschen, vor Verleumdern, die durch ihre Verleumdung Streit stiften, dass sie Streit schüren, so wie Holz ein Feuer nährt, zum Beispiel in 26 Vers 20. Wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus, ist der Verleumder fort, legt sich der Streit. Oder ein Vers weiter: wie Kohlen die Glut und wie Feuer das Holz, wie Holz das Feuer, so schürt ein zänkischer Mann den Streit. Und deshalb wird auch denjenigen, der unheilstiftenden Lippen sein Ohr leiht, ein hartes Urteil, empfängt ein hartes Urteil, weil es heißt: ein Bösewicht horcht auf unheilstiftende Lippen, ein Betrüger leiht verderbenbringenden Zungen sein Ohr. Das heißt, wer sich dem öffnet, wer zuhört, wer quasi der passive Teil der Kommunikation ist, auch der wird ermahnt, sich da zurückzuhalten und zu schützen. Die Weisen finden deshalb ganz klare Worte. Sie sagen: treibe den Spötter weg, so geht der Streit mit hinaus und das Zanken und Schmähen hat ein Ende. Also die Sprüche ermutigen uns als Gemeinschaft, uns zu schützen, auf das Acht zu geben, wie wir miteinander kommunizieren. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir als Einzelne sagen, sondern auch das, was wir zulassen, was in unserer Mitte gesagt wird und auch dafür, wem wir zuhören. Das heißt, weil weises Sprechen ein Gemeinschaftsprojekt ist, müssen wir nicht nur persönlich lernen, jeder weise zu sprechen, sondern wir müssen uns auch drittens uns und unsere Gemeinschaft vor törichter und zerstörerischer Rede schützen. Das sind drei Hauptaspekte, die uns das Buch der Sprüche so aufs Herz legt. Mache dir die Auswirkungen deines Redens bewusst, lerne weise zu sprechen und beschütze dich und deine Gemeinschaft vor unweisen Worten. Aber dieses Buch der Sprüche macht noch etwas Viertes mit uns. Es stellt uns nämlich den vor Augen, der die Kunst, weise zu sprechen, perfekt beherrscht hat. Denn es gibt einen, der gesprochen hat, wie niemand vor ihm und niemand nach ihm gesprochen hat. Seine Worte haben Macht, dass alles, was er sagt, durch sein Wort geschieht. Dämonen müssen sich beugen, Lahme können gehen, Wellen und Wind verstummen, Tote stehen auf, Menschen werden zu Nachfolgern, Sünden werden vergeben. Aber seine Worte sind nicht nur mächtig, sondern sie sind süß, sie sind lieblich, sie sind gut, sie sind ein Trost für unsere Seelen. Niemand kann so trösten, wie er getröstet hat. Seine Worte bringen Frieden, einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Diese heiligen und guten Worte, deine Sünden sind dir vergeben. Wer diese Worte hört, der hat wirklich Frieden. Diese Worte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Was für wunderbare Worte für einen sündenbeladenen Menschen wie dich und mich. Und seine Worte sind auch voll von Weisheit. Niemand hat so viel Weisheit wie er. Jedes Mal, wenn andere Menschen versucht haben, ihm eine Falle zu stellen, gab er eine Antwort, die seine Zuhörer völlig verblüffte, die sie völlig aus der Bahn werfen konnte. Und selber hatte er eine Art, Fragen zu stellen, die genau ins Herz traf und Menschen zu lehren, die vollmächtig war. Wie er gelehrt hat, das ist einzigartig und wie überführend die Worte dieses Mannes sind und wie vollmächtig sie sind. In Sprüche 13, Vers 14 heißt es, die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, die vor den Fallen des Todes bewahrt. Wer ist dieser weise Mensch, dessen Worte Leben spenden und uns vor dem Tod bewahren? Es ist Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes, das in unsere Welt gekommen ist und am Kreuz zum Verstummen gebracht wurde, damit alle, die an ihn glauben, durch seine Worte lebendig gemacht werden. Ich liebe eine Stelle im Johannesevangelium, wo einige Menschen Jesus verlassen haben, weil sie Anstoß an seinen Worten genommen haben. Und Jesus fragt dann seine Jünger, wollt auch ihr mich verlassen? Wollt auch ihr jetzt gehen? Und Jesus, Jünger, der Petrus, er spricht in diesem Moment Worte aus, die viele nach ihm für sich wiederholt haben und in die sie selber mit einstimmen konnten. Petrus sagt in diesem Moment, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du nur hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und dieser Jesus, er spricht heute zu dir und zu mir. Er ruft uns mit seinen mächtigen, mit seinen weisen Worten voller Barmherzigkeit und Liebe. Er ruft uns zu sich und ruft uns dazu auf, ihm zu folgen, ihn unseren Retter und Erlöser sein zu lassen. Und das ist das, was wir am allermeisten brauchen. Einen Retter, der uns erlöst von den Sünden unserer unreinen Lippen, der uns diese Sünden vergibt und uns vor allem ein neues Herz schenkt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und Jesus vergibt uns und er schenkt uns ein neues Herz. Und zugleich ruft er uns dazu auf, ihn unseren Herrn und Meister und Lehrer sein zu lassen, der uns in seiner Weisheit lehrt, so zu sprechen, wie er spricht. Denn das ist unser Ziel und wir haben kein geringeres Ziel, als so zu sprechen, wie Jesus gesprochen hat. Und er hilft uns dabei, er lehrt uns, er gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir so sprechen lernen, wie Jesus gesprochen hat. Ich musste an eine Stelle im Römerbrief denken, da geht es um Gebet, aber Paulus sagt da, dass der Heilige Geist uns hilft, wenn wir beten, wenn wir mit Gott sprechen, dass er uns Worte gibt, damit wir beten können. Oder eine andere Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wenn ihr vor Gericht kommt und ihr angeklagt werdet und euch verantworten müsst, macht euch keine Sorgen. Ihr sollt dann in dem Moment das sagen, nicht was euch einfällt, sondern was euch gegeben wird. Und dann sagt er diese erstaunlichen Worte, denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und ich denke, wir sollten nicht weniger Hilfe von Gott erwarten als Jesu erste Jünger. Wir haben denselben Geist empfangen wie seine Jünger. Das heißt, wenn wir sprechen, dann können wir uns auf die Hilfe des Heiligen Geistes verlassen. Er ist in unser Leben gekommen und er hilft uns zu sprechen. Er überführt uns von unseren sündigen Gedanken und Worten. Er erinnert uns an die ewigen Auswirkungen unserer Worte. Er schenkt uns Selbstbeherrschung, sodass wir uns in bestimmten Momenten auf die Zunge beißen können und den Mund halten können. Er legt uns Worte in den Mund, die aus der Bibel, dem geschriebenen Wort Gottes, kommen. Er ermutigt uns, dass wir die Wahrheit sagen, auch wenn es unangenehm ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er belebt uns, sodass wir Worte sprechen, die andere aufbauen, Worte, die voll sind von Leben und Weisheit und Liebe, sodass andere durch uns gestärkt werden von Jesus Christus, der durch uns spricht. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir so sprechen, wie Jesus gesprochen hat. Und so können unsere Worte wirklich sein wie Honig, der für andere süß ist, wie ein Baum des Lebens, wie Medizin, die anderen wohltut. Und das ist mein Gebet, dass es wirklich so sein möge, dass die vielen Tausenden, die vielen Millionen, vielleicht sogar hunderte Millionen Worte, die wir noch in unserem Leben sprechen werden, dass sie genau das sind, weise Worte zur Ehre unseres Gottes. Lasst uns noch gemeinsam beten und ich möchte mit uns die Worte aus Psalm 19, Vers 15 beten. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.